Schmerzmedizin konkret. Ein Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Mein Name ist Silvia Maurer und ich bin wie immer Ihre Gastgeberin. Coxibe, die besseren Entzündungshemmer? Was bedeutet das? Was überhaupt sind Coxibe? Wann werden diese Medikamente eingesetzt? Das und vieles mehr erfahren Sie im heutigen Podcast Coxibe, bessere Entzündungshemmer. Ich freue mich, für dieses Thema unseren Experten Professor Dr. Thomas Herdegen, Arzt und Pharmakologe, Facharzt für Pharmakologie und Toxikologie von der Universität Kiel begrüßen zu dürfen. 2024 erhielt er zudem den Deutschen Schmerzpreis. Lieber Professor Herdegen, schön, dass Sie da sind.
Frau Dr. Maurer, ganz herzlichen Dank für die Einführung. Ich freue mich sehr, dass wir über dieses spannende Thema uns einmal unterhalten können.
Ja, heute dreht sich ja der Podcast um Entzündungshemmer, genauer gesagt um die Gruppe der Coxibe. Wie gesagt, was diese sind, das werden wir jetzt gleich besprechen. Viele Menschen kennen ja die Entzündungshemmer Ibuprofen und Diclofenac, also das Voltaren, aber die Coxibe sind eher weniger bekannt. Was genau sind denn Coxibe?
Um die Coxibe zu erklären, müssen wir jetzt ein klein wenig in die Grundlagen der Physiologie und Biochemie einsteigen. Diese Entzündungshemmer, Diclofenac, Ibuprofen, das sind Substanzen, die hemmen Prostaglandine. Das ist der eine Begriff, den Sie sich jetzt vielleicht merken sollten. Und diese Prostaglandine machen eben Schmerzen, können auch Fieber machen und Entzündungsprozesse auslösen. Und zur Bildung dieser Prostaglandine, die müssen hergestellt werden, die produziert der Körper mittels enzymatischer Prozesse, brauche ich eine Gruppe von Enzymen. Das sind die Cyclooxygenasen und die werden manchmal abgekürzt mit COX, COX. Und dieses COX finden Sie auch im Wort Coxibe wieder. Und von diesen Cyclooxygenasen gibt es zwei. Die eine Cyclooxygenase ist sozusagen der Hausmeister. Wir sprechen im naturwissenschaftlichen Slang von Housekeeping. Die regulieren die allgemeinen physiologischen Prozesse im Körper, die immer ablaufen, ohne dass wir es merken und das normale, gesunde Funktionieren sicherstellen. Und dann gibt es eine zweite Cyclooxygenase, die heißt auch Cyclooxygenase 2 oder COX 2. Und die wird hauptsächlich, nicht nur, aber hauptsächlich hochreguliert, aktiviert, wenn es um Schadensprozesse geht oder um Krankheitsprozesse. Nämlich genau die Krankheitsprozesse, die Schmerzen, Entzündungen oder Fieber hervorrufen. Und die Idee bei der Entwicklung der Coxibe war, dass diese Gruppe nur diese Cyclooxygenase 2, wenn Sie so wollen, die böse Cyclooxygenase hemmen und die gute Cyclooxygenase 1 in Frieden lassen. Und damit wollte man Nebenwirkungen vermeiden, denn die gute Cyclooxygenase wird ja nicht gehemmt, die macht weiter ihre normalen Funktionen. Und die böse Cyclooxygenase, die wird blockiert und damit haben wir einen therapeutischen Effekt. Das ist so die Wirkung oder das Charakteristikum der Coxibe. Sie hemmen nur eine der beiden Cyclooxygenasen, nämlich die böse.
Und die anderen, wie das Diclofenac und Ibuprofen, hemmen dann beide Cyclooxygenasen, also diese COX-1 und COX-2.
Genau so ist es. Alle anderen Entzündungshemmer, die Sie so kennen, auch zum Beispiel das Aspirin, hemmen beide Cyclooxygenasen. Und jetzt werden Sie sagen, das ist doch toll, so eine intelligente pharmazeutische Entwicklung. Ja, aber die Sache hat einen kleinen Haken, wie so oft im Leben. Die böse Cyclooxygenase 2 ist gar nicht so böse, und hat in manchen Organen wichtige, gute physiologische Funktionen. Das heißt, wenn wir diese Zyklooxygenase 2 hemmen, dann hemmen wir nicht nur die Krankheitsprozesse, das, was wir therapeutisch wollen, sondern leider auch gute physiologische Funktionen. Das schauen wir uns nachher an. Und mit der Hemmung dieser guten Funktionen haben wir auch Nebenwirkungen. Und zur Vermeidung der Nebenwirkungen gibt es dann auch entsprechende Kontraindikationen, die dann in der Fachinformation niedergeschrieben werden.
Ja, dann fangen wir doch gleich mal mit den Organen an, die die COX-2 eigentlich benötigen und die da besser nicht gehemmt werden.
Ja, das sind zum einen die Blutgefäße. Diese COX-2, die bei Krankheit eben hochgefahren wird, hat unter normalen physiologischen Bedingungen, jetzt werden Sie zuhören zum Beispiel, erweitert es die Gefäße, sorgt dafür, dass die Organperfusion und Durchblutung sichergestellt wird. Und wenn wir dann diese COX-2 hemmen, dann kann es sein, dass wir Probleme mit der Perfusion bekommen, dass es zu Durchblutungsstörungen oder Ischämien, die Ischämie ist das Wort für Durchblutungsstörungen, dass das hervorgerufen wird. Und deshalb gibt es eine, und das ist vielleicht die wichtigste Kontraindikation im Unterschied zu den anderen Entzündungshemmern, wie Ibuprofen, gibt es die Kontraindikation Herzerkrankungen beziehungsweise Durchblutungsstörungen, wie Durchblutungsstörung der Beine, Durchblutungsstörung des Herzens, haben wir gerade gesagt, aber auch bei Durchblutungsstörungen im Gehirn. Ich sage nur ein Schlaganfall. Und da müssen wir aufpassen oder dürfen eben nicht verordnen. Das ist sozusagen das Risiko und auch ein bisschen in der Niere haben wir das Problem, dass durch diese isolierte Hemmung der COX-2 die Nierenfunktion ein bisschen weiter eingeschränkt wird. Da müssen wir also besonders schauen, dass wir die Kontraindikation Niereninsuffizienz einhalten. Das wären so die Nachteile, aber es gibt zwei große Vorteile am Magen-Darm-Trakt. Und Sie wissen alle, die Entzündungshemmer haben als großes Alltagsrisiko die Magenblutungen und Darmblutungen. Da reduzieren die COX-7 tatsächlich das Blutungsrisiko am Magen um 50%. Und was sie auch nicht machen, sie greifen nicht in die Gerinnung ein. Entzündungshemmer hemmen ja ein bisschen die Thrombozyten in ihrem Aggregationsverhalten. Und damit, wenn der Thrombozyt aggregiert, kommt es ja zur Gerinnung, zu einem kleinen Blutpfropf. Das wird gehemmt durch diese Zyklooxygenase-Hemmer. Und damit kann es aber auch zu verstärkter Blutung kommen, weil jetzt auf einmal kein Gerinnsel mehr gebildet wird bei einer Verletzung. Und das machen die Zyklooxygenase-2-Inhibitoren, die COX-7, nicht. Und das kann man sehr wohl therapeutisch ausnutzen. Es gibt Krankheiten wie Bluter. Da kann man tatsächlich unter ärztlicher Aufsicht hier COX-7 geben, ohne dass sich das hohe Blutungsrisiko durch die Thrombozytenaggregation weiter erhöht. Das waren jetzt lange Ausführungen und nachher werden wir jetzt etwas schneller uns um den Einsatz im Alltag drum kümmern.
Ja, ich glaube, mit den Ausführungen, gerade mit der Gerinnung, da sollten wir vielleicht nochmal drauf eingehen. Gerade ältere Menschen oder auch Menschen, die schon mal einen Schlaganfall hatten oder die Herzprobleme haben, müssen ja auch Gerinnungshemmer einnehmen. Und trotzdem kann es ja mal zu Entzündungen kommen im Körper. Was würde man denn dann machen? Also Sie haben ja gesagt, die einen, die COX-1 und 2 hemmen, die würden auch an der Gerinnung etwas machen, die COX-7 eher nicht. Könnte man die dazugeben?
Die kann man dazugeben, wenn man die Kontraindikation beachtet. Und da darf ich wieder so ein bisschen ärztlich werden. Wenn Patienten Gerinnungshemmer bekommen, früher Marcomar, heute andere Antikoagulantien, Diese Substanzen werden häufig gegeben bei kardialen Störungen oder Störungen der Durchblutung. Und das sind ja eben auch die Krankheiten, wo die Coxibe kontraindiziert sind. Wenn wir aber eine solche Kontraindikation nicht haben, dann bieten sich die Coxibe wirklich an, um das Blutungsrisiko gerade zum Beispiel am Magen zu reduzieren oder zumindest, dass es nicht so stark erhöht wird, wie es bei den anderen Substanzen wie Ibuprofen oder gerade Naproxen, da wäre es besonders erhöht, dann gesteigert werden würde. Das hat dann wirklich Vorteile, wenn keine Kontraindikation dagegen spricht.
Viele Patienten, die eben jetzt diese Gerinnungshemmer einnehmen, was können die dann nehmen, wenn sie eine Entzündung haben?
Grundsätzlich kann man unsere Zyklooxygenasen geben, die Hemmstoffe dieser Zyklooxygenasen, auch natürlich die Coxibe. Die wären hier aus Sicht der Blutungsgefahr besonders gut, weil sie eben die Thrombozytenaggregation nicht hemmen und am Magen, das ist der Ort, wo sehr viele der Blutungsrisiken unter Gerinnungsinhibitoren stattfinden, eben dort auch das Risiko reduzieren. Vorausgesetzt, es gibt keine Kontraindikation aufgrund von kardialen oder Durchblutungsstörungen. Was können wir sonst machen? Grundsätzlich gilt, gerade in dieser Situation, so kurz wie möglich. Begleitend macht es hier absolut Sinn, einen Protonenpumpenhemmer, Sie kennen vielleicht die Substanz Omeprazol, Pantoprazol. Pantoprazol wäre hier mehr zu empfehlen, weil es noch ein Ticken sicherer ist aus pharmakologischer Sicht. Einen Gerinnungshemmer dazugeben und dann eben so kurz wie möglich diese Therapie, das gilt grundsätzlich. Die Entzündungshemmer sind keine Smarties. Es sind wirklich echte, richtige Medikamente, auch wenn sie von der Apotheke OTC, also ohne Rezept, abgegeben werden dürfen. Aber bitte immer dran denken, richtige Medikamente, die auch schwere Nebenwirkungen machen können. Was haben wir denn noch? Wir könnten Paracetamol oder Metamizol geben, aber das hemmt nicht die Entzündung, das sind Schmerzsubstanzen. Und dann kann der Arzt natürlich hergehen und kann Cortison verordnen und damit die Entzündung versuchen in den Griff zu bekommen. Aber das geht eben ausschließlich nur über den Arzt. Da steht Ihnen der Weg der Apotheke nicht offen und mit dem Cortison einschleichen, auf gewisse Nebenwirkungen achten. Das wird Ihnen dann natürlich der Arzt sagen, aber das ist ein anderes Thema.
Sie hatten ja jetzt gesagt, man sollte diese Entzündungshemmer nur kurzzeitig einnehmen. Gibt es da einen Unterschied zwischen jetzt Ibuprofen und diesen neuen Coxiben, wie lange man die einnehmen kann?
Da gibt es eigentlich keinen Unterschied. Wir haben gesagt, die Coxibe haben auch ihre Nebenwirkungen. Ibuprofen, Naproxen haben die ihrigen Nebenwirkungen. Es gibt so kleine Unterschiede im Wirkprofil. Damit kann der Arzt so ein bisschen spielen, je nach Patienteneigenschaften, die er hat, nach Medikamenten, die mitgegeben werden, nach Krankheiten, die vorliegen, nach dem biologischen Alter etc. Grundsätzlich aber, was die Dauer betrifft, sollte man immer aufpassen und je höher die Dosis, umso kürzer beziehungsweise immer in einem Kontakt auch mit dem Arzt sein und nicht, wenn der Arzt etwas abgesetzt hat, dann in Eigenregie Wochen und Monate lang diese Substanzen nehmen, erst recht nicht, wenn man risikohafte Co-Medikation hat, also Medikamente, die man auch noch einnehmen muss, wie zum Beispiel Gerinnungshemmstoffe.
Gibt es noch andere Medikamente, bei denen man, die vielleicht ihre Wirkung verlieren oder weniger gut wirken, wenn man solche Entzündungshemmer nimmt?
Man muss aufpassen, dass sich die Nebenwirkungen nicht verstärken. Das wäre zum Beispiel, wenn man zu einem Cortison noch einmal einen Entzündungshemmer dazu gibt. Da gibt es Situationen, früher war das etwas häufiger als heute, in der Einstellungsphase, zum Beispiel bei einer rheumatoiden Arthritis, da ist dann das Risiko erhöht, dass Ulzera im Magen-Darm-Trakt, also Geschwüre, dass die nicht abheilen und dann stärker werden und es dann zu Magen-Darm-Blutungen kommen kann. Die Verstärkung von Blutungsrisiken mit Antikoagulantien haben wir schon besprochen. Das wäre so die wichtigsten Medikamentengruppen, auf die man aufpassen muss.
Wie sieht es denn aus mit Blut, also mit Mittel gegen Bluthochdruck?
Bei Bluthochdruck, da gibt es immer wieder Hinweise darauf, dass diese Entzündungshemmer den Blutdruck etwas erhöhen können und auf der anderen Seite, weil sie ihn erhöhen, damit die Wirkung anderer Antihypertonika etwas senken können. Das ist in den meisten Fällen eher gering ausgeprägt. Es kann aber durchaus einmal sein, dass wir deutliche Blutdrucksteigerungen bekommen. Wenn das festgestellt wird, der Patient sollte ja immer seinen Blutdruck selber in regelmäßigen Abständen messen und monitoren. Wenn auf einmal hier eine Zunahme des Blutdrucks festgestellt wird, dann dran denken, habe ich vielleicht seit einer Woche oder seit zwei Wochen habe ich vielleicht einen Entzündungshemmer eingenommen.
Gibt es noch etwas, was Sie unseren Hörern zum Thema Entzündungshemmer noch mitteilen möchten?
Neben der Kontraindikation am Herzen, die wir ausführlich besprochen haben, gibt es noch die Kontraindikation der Niere. Und da sind alle entzündungshemmenden COX-Hemmer gleich. Da gibt es eine gewisse Zahl, die glomeruläre Filtrationsrate, GFR abgekürzt. Und wenn Sie da mal eine Zahl hören, 30, da beginnt eine sehr schwere Niereninsuffizienz. Und unter 30 sind alle diese Entzündungshemmer kontraindiziert. Ausnahme Paracetamol oder Metamizol. Wir haben ja gesagt, das sind keine Entzündungshemmung, sondern nur Analgetika. Und schon bereits bei einer GFR von 40 aufpassen, vorsichtig sein, denn die kann sich auch mal, wenn man wenig trinkt, schlagartig von 40 auf 30 verschlechtern. Also hier ein Augenmerk drauf haben. Dann die Leber. Selten, aber wird immer wieder gesehen in den Schmerzpraxen, Leberschädigungen, Zunahmen der Transaminase. Deshalb sollte man bei regelmäßiger Einnahme von Entzündungshemmern auch regelmäßig nicht nur die Nierenfunktion, sondern auch die Leberwerte überprüfen, um zu sehen, ob da nicht eine Leberschädigung induziert wird. Und ganz zum Schluss vielleicht noch ein Hinweis auf die Schwangerschaft. Bei der Schwangerschaft sind die COX-7 komplett kontraindiziert, auch nicht am Anfang. Nicht, weil sie besonders schädig wären, sondern weil wir keine Erfahrung dazu haben. Die wenigen Fälle zeigen, dass sie so gefährlich sind wie die anderen Entzündungshemmer. Aber grundsätzlich lege Arztis COX-7 gar nicht, sofort absetzen, wenn Schwangerschaft festgestellt wird, und dann wechseln auf einen anderen Entzündungshemmer, auf einen anderen Zyklooxygenase-Entzündungshemmer. Die darf man geben unter Aufsicht der Ärzte bis zum Ende des zweiten Schwangerschaftsdrittels, das heißt bis zum Beginn des siebten Monats. Und dann müssen auch diese Substanzen abgesetzt werden.
Viele Informationen, von denen ich das Wesentliche jetzt gerne noch einmal für Sie zusammenfasse. Wir haben erfahren, dass es verschiedene entzündungshemmende Medikamente gibt. Die Gruppe der COX-7 gehört zu diesen. Gegenüber den NSAR, die Gruppe, zu denen unter anderem das Ibuprofen und das Diclofenac zählen, haben die COX-7 den Vorteil, dass sie a. im Magen-Darm-Trakt kaum Probleme verursachen und b. sie greifen nicht in unser körpereigenes Gerinnungssystem ein, sodass es nicht zu unerwünschten Blutungen kommt. Aber jede Medaille hat zwei Seiten, sodass es bei den COX-7 natürlich auch Nachteile gibt. Das heißt, sie können zu Durchblutungsstörungen führen, sodass es bei bestimmten Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie nach einem Herzinfarkt nicht eingenommen werden kann. Zudem ist die Einnahme bei einer Niereninsuffizienz eine Erkrankung, bei der die Niere nur vermindert arbeitet und bei Lebererkrankungen nur in Ausnahmefällen nach Rücksprache mit dem Arzt einsetzbar. Insgesamt sollte die Therapie mit Entzündungshemmern nur über eine kurze Zeitdauer, also für einige Tage unter ärztlicher Kontrolle, durchgeführt werden. Das war sehr viel und es ist ja auch nicht ganz so ein einfaches Thema. Also vielen herzlichen Dank, Herr Professor Herdegen, dass Sie uns das so gut nahegebracht haben.
Herr Dr. Maurer, ich danke Ihnen ganz herzlich für die wie immer so schöne, eloquente und charmante Führung und Moderation durch diese Sendung. Die Coxibe und auch die anderen Entzündungshemmer, Sie werden es jetzt so richtig spüren, sind wichtige, wirksame, aber auch nicht ganz einfache Medikamente. Und es gilt wohl für kaum eine andere Medikamentengruppe, das, was man so häufig hört, bei Fragen und bei Unsicherheiten, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Ja, das ist ganz wichtig. Es gibt noch viele interessante Themen im Podcast Schmerzmedizin konkret, deshalb für Sie, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wichtig. Der Podcast Schmerzmedizin konkret erscheint alle 14 Tage donnerstags. Fürs Erste bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Bleiben Sie gesund, schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Haben Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast? Wir freuen uns über Ihre Nachricht per WhatsApp als Text, Sprache oder Video an die Nummer 0151 2810 2635 oder schicken Sie uns eine E-Mail an info-podcast@dgschmerzmedizin.de. Alle Infos finden Sie auch noch einmal in den Shownotes.